Der Winter nimmt seinen Lauf und Samhain läutet diese Jahreszeit ein. Am 31. Oktober feiern wir das dritte Erntefest, denn da wurde entschieden, welche Tiere wohl über den Winter genug Futter haben werden und welche nicht über den Winter gebracht werden. Und in dieser Zeit verabschieden wir uns auch von Dingen, die in unserem Leben keinen Platz mehr haben. Hi, mein Name ist Carina Hillenbrand, ich bin Schamanin und Personal- und Business-Coach aus Rothenburg ob der Tauber. Und mein Ziel ist es, dich zu deinem vollen Potenzial und zu deiner vollen inneren Stärke zu bringen, sodass du nie wieder Coaching-Impulse von außen brauchst. Und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode im Jahreskreisfeste-Podcast. Und wir sprechen heute über den Zauber von Samhain und wir beleuchten ganz genau, ob es wirklich so zauberhaft und romantisch war, wie es ganz oft dargestellt wird. Und natürlich gebe ich dir wie immer ein paar Impulse, wie du diese Zeit für dich nutzen kannst. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann hol dir doch wieder das Workbook und die geführte Trommelreise. Und den Link packe ich dir in die Shownotes. Das ist ein wunderschönes Orakelkartendeck dabei. Es geht um das Thema Ahnen, selbstverständlich um das Thema Loslassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Der Winter nimmt seinen Anfang am 1. November, erreicht seinen Höhepunkt am 21. Dezember mit dem Julfest und leitet im Februar mit Imbolc den Frühling wieder ein. Diese Jahreszeit ist voller Brauchtum und in vielen Gegenden wird das Martinsfest jetzt gefeiert und das ist die Zeit der Jagd und des Schlachtens. Und mit diesen Bräuchen tauchen auch wieder ganz besonders bekannte Figuren auf, wie zum Beispiel die steinzeitliche Holle, die mit den Seelen übers Land zieht, wird oftmals auch als die Hexe dargestellt, die gejagt werden muss. Das ist natürlich durch die christlichen Einflüsse ganz stark geprägt. Da erzähle ich ja immer mal wieder, weil es einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte ist. Und in der Natur sinkt die Energie jetzt weiter ab. Und das Bild der Jahreszeit hat sich mit der Zeit verändert. Denn früher sah man die Dunkelheit als etwas Beängstigendes und heute durch das Licht, was wir ja in allen Räumen haben, unsere Zentralheizung, ist die Dunkelheit kaum noch ein Begriff. Und dennoch tritt die Natur in den Rückzug. Und für ganz viele Menschen führt das natürlich auch zu so einer Art Winterblues, ne? Wenn man das so sagen will. Die Natur nimmt uns symbolisch etwas weg, wenn man das nur aus unseren Augen so betrachtet und den Zyklus des Lebens und den Kreislauf des Lebens nicht vor Augen hat, dann kann sich das so anfühlen. Und deshalb ist auch so die Traurigkeit dieser Jahreszeit für viele so spürbar. Aber die Natur zeigt uns auch, dass eben nichts wirklich stillsteht, sondern sich stets im Kreislauf erneuert. Und das heißt, dass die Schleier zur Anderswelt in dieser Zeit dünner werden. Also die geistige Welt, die Geisterwelt, die Welt zu den Ahnen, zu den Spirits und das noch bis zum Ende der Rauhnächte am 6. Januar. Wobei das eine Annahme ist, die eher bei uns verbreitet ist, denn es gibt ganz, ganz viele Schamanen, die genau das Gegenteil behaupten, dass die Tore immer offen sind und es uns jetzt nur durch diese Innenschau, durch diese Reflexionszeit in dieser Zeit bewusster wird. Denn es verlagert sich alles nach innen und unser Innenleben darf dann natürlich auch ein bisschen beschäftigt werden. Und mit Samhain beginnt auch gleichzeitig nach der Mythologie das neue Jahr. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit von Silvester bzw. Neujahr und es ist auch irgendwie einleuchtend, denn Tod und Geburt, und ich glaube, ich habe da auch schon öfter drüber gesprochen, liegen immer ganz, ganz nah beieinander. Ne? Mit dem ersten Tag unserer Geburt beginnen wir zu sterben. Und auch unser Leben hat mal in der Dunkelheit begonnen, also damals im Mutterleib. Also es war dunkel, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Und für die Menschen früher, besonders für die Frauen, begann die Zeit des Webens. Da wurden Stoffe gewebt und das vorbereitet, was dann für nächstes Jahr wiederum gebraucht wurde. Aber es waren nicht nur Stoffe, die gewebt wurden, sondern es wurden auch Gedanken mit eingewebt. Es wurde reflektiert und natürlich war das damals auch schon eine Innenschau. Und die Pflanze dieser Zeit war die Herbstzeitlose als Bringer für diese Jahreszeit. Und es soll so gewesen sein, dass sich die Frauen vorher mit diesen Pflanzen die Hände eingerieben haben, damit die Finger keine Wunden bekamen. Denn man saß halt da und hat gewebt und manchmal wahrscheinlich auch den ganzen Tag über. Also die Arbeit verlegte sich ins Innere und draußen zog sich alles zurück und gleichzeitig wurde auch die innere Arbeit getan. Also man reiste sozusagen in eine andere Welt und die Holle, die ja im Herbst alle verstorbenen Seelen eingesammelt hat, beziehungsweise übers Land gereist ist, wie ich es vorhin genannt habe, ist nun auch in dieser Anderswelt angekommen. Und es scheint so gewesen zu sein, dass die Arbeit mit den Ahnen und den Ahnen sehr, sehr früh losging. Das heißt, in der Jung- bzw. Altsteinzeit, weil man damals an das Prinzip der Wiedergeburt glaubte und es gab keine Trennung von diesen beiden. Also es gab keine Trennung von den Verstorbenen und den Lebendigen, die haben da genauso dazugehört. Also es bestand überhaupt keinen Zweifel, dass es eben nicht so sein könnte. Und genau das war es eben, dass die Ahnen und die Geistwesen immer da waren. Also es gab keine Trennung von geistiger Welt, Geisterwelt, Ahnen und Lebendigen. Die waren selbstverständlich überall mit einbezogen und das kennen wir auch aus dem Schamanismus. Denn diese Kultur um den Tod und das Sterben, die ist nicht trennbar. Und wenn du dich an die Episode zu Beltane erinnerst, da ging es ja ganz, ganz stark um Ekstase, um das Rausgehen, um die Sexualität. Und wir liegen jetzt im Jahreskreislauf bzw. im Jahresrad genau gegenüber, also auf der genau gegenüberliegenden Seite von Beltane, bei der es eben um diese Ekstase ging, die da eben hochkam. Und da ging es auch darum, die Ahnen mit einzubeziehen, mit ihnen in Kontakt zu treten, um eben nach Rat, nach Beistand zu fragen. Und es war in dieser Episode eben auch ein Thema, dass es früher eben die Frauen waren, die die Schamaninnen, die Druidinnen, die Medizinfrauen, die Pflanzengelehrten waren, bevor es eben dann später den Männern vorbehalten war, weil die Frauen ja dann als Hexen verfolgt wurden. Aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen. Du hörst dir die Episode einfach an, wenn dich das Thema interessiert. Wahrscheinlich tut es das, sonst wärst du ja nicht hier. Und aus diesem Glauben heraus, dass die Ahnen als Geister weiterlebten, war es immer auch ein Verbund, also eine Sippe, die hinter den Menschen stand, also hinter den lebenden Menschen stand. Die Ahnen haben die Richtung vorgegeben. Und da ging es auch um Heirat, um Visionen, um die Fortpflanzung, wer darf mit wem Kinder kriegen, ne? Solche Themen waren das eben. Und es war ganz, ganz wichtig, die mit einzubeziehen. Aber du kannst dir vorstellen, dass dieser Bezug zu den Ahnen nicht für alle sehr vorteilhaft war, denn es ging in dieser Zeit ja auch viel um Macht, um Machtausübung. Und wenn man eine Ideologie erstmal hat, die man verkaufen will, dann ist es natürlich hinderlich, wenn die Menschen schon alles in sich tragen und alles mit ihren eigenen Geistern, mit ihren Spirits, mit ihren Ahnen besprechen können. Ziemlich unpraktisch, denn Menschen, die wissen, was sie alles in sich tragen, die so verbunden sind mit der geistigen Welt und ihren Ahnen, lassen sich nicht unterordnen. Und deshalb war es eben auch in der Zeit der Christianisierung besonders für die Kirche ein Dorn im Auge. Und damit begann auch die Dämonisierung dieser Geister. Also Geister waren auf einmal böse, bekamen ganz viele Bedeutungen zugeschrieben und werden ja jetzt gerade um Samhain herum immer noch so fortgeführt, ne? Haben wir ganz, ganz vieles noch in unserem Gebrauch. Also zum Beispiel, dass die Lichter vor den Häusern dazu da sind, um die bösen Geister abzuhalten, also fernzuhalten. Ne? Du kennst das mit den Kürbissen und den Rüben, je nachdem, in welcher Region du dich gerade so auffällst, was bei dir so am Start ist an Brauchtum. Aber das war gar nicht der ursprüngliche Gedanke. Und dieser Gedanke, dass es böse Geister in diesem Sinne gibt, ist also aus dem Blickwinkel heraus betrachtet einfach falsch. Denn vorher war der Bezug zu den Ahnen, zu den Geistern, ein sehr positiver und vor allen Dingen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also man wollte sie eigentlich eher einladen als fernhalten. So, und in dieser Zeit war das natürlich auch ein Gedenken für die Toten, ist es ja immer noch, ne? Im Christentum haben wir das auch, da wo man den Toten die Ehre erwies bzw. erweist und es scheint so zu sein, als sei ja dieser Feiertag ursprünglich mal im Februar gewesen Und weil sich eben diese heidnischen Bräuche immer wieder mit dem Christentum vermischten, wurde dieser Tag auf den 1. November, also Allerheiligen, gelegt. Und das Halloween, was wir heute so kennen, wo die Kinder ja dann auch draußen um die Häuser ziehen, Süßes oder Saures einfordern, beziehungsweise Süßes einfordern, sonst gibt's Saures, das ist natürlich ein Produkt der Neuzeit. Denn Segen für die Häuser bringen sie ja nicht, sondern es ist eher eine Androhung. Wenn ihr uns nicht wohlgesonnen seid, ein bisschen wie die mittlere Welt Spirits, dann gibt es halt auch Ärger. Also im Prinzip so, wie es eben mit den Geistern dann auch verbreitet wurde. Aber das jetzt natürlich nicht ganz so wörtlich zu nehmen und ich meine damit auch nicht die Kinder, sondern es geht eher um den Gedanken, der da weitergetragen wurde. Also alle Feste, die in dieser Jahreszeit so stattfinden, die drehen sich im Grunde alle um die Öffnung der Tore zur Anderswelt, die Tore zu den Ahnen. Und diese Kürbisse, die wir ja ganz häufig an den Türen stehen haben, sind ein Zeichen für die Präsenz der Geister. Also es geht darum, die Geister einzuladen, zu zeigen, dass es okay ist, dass sie da sind, ne, dass sie willkommen sind. Es geht nicht darum, die bösen Energien oder die bösen Geister abzuhalten. Es geht darum, ein Symbol dafür zu haben, dass diese Geister eben echt sind, dass sie da sind. Und deswegen ist es eigentlich auch nichts Gruseliges, sondern es ist eher ein Bild für die Verstorbenen, für die Ahnen und für die Geister. Und das Bild der Holle, von der ich am Anfang gesprochen habe, ist im Christentum der Sankt Martin geworden, wie er da eben mit seinem Pferd durch das Land reitet. Und genau das ist es eben auch, was ich meinte, dass diese Verbindung, die es einfach gab, die immer mehr zur Trennung geführt hat, weil diese heidnischen und herrschaftsgesellschaftlichen Bräuche eben nicht übereinkamen. Und wenn wir schon bei St. Martin sind, dann dürfen wir natürlich auch etwas ganz Traditionelles nicht vergessen, und zwar die Martinsgans. Und die Martinsgans wurde immer klassisch mit Beifuß gewürzt. Und man sagte, dass eben der Fettstoffwechsel durch den Beifuß angeregt werden soll und damit sei er ganz bekömmlich. Der Ursprung ist aber auch hier ein anderer, denn die Gans oder auch der Schwan sind in der Mythologie nämlich hochspirituelle tierische Symbole, also Tiersymbole. Und die Gans findet man ganz häufig an der Seite der Holle, denn man glaubte, dass die Toten die Gestalt der Gans oder des Schwans annehmen, also das Wesen werden und in dieser Gestalt eben dann davon fliegen, also ins Jenseits fliegen würden, als fliegende Seelen oder als Geisterwesen. Und heute hat sich das Bild des Engels wahrscheinlich eher durchgesetzt. Gerade wenn wir über den Tod sprechen, hören wir ja auch ganz oft, dass der Verstorbene jetzt ein Engel ist, dass er jetzt im Himmel ist. Und das ist eben die Prägung, die wir da haben. Und auch der Beifuß spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn der Beifuß ist die Schamanenpflanze überhaupt bei uns. Um es genau zu benennen, der einjährige Beifuß, die Artemisia annua, und die öffnet eben auch die Welten und die Ebenen und wird ganz häufig bei schamanischen Behandlungen eingesetzt, bei Räucherungen, bei Hausreinigungen und ist eben eine ganz, ganz alte, wertvolle Heilpflanze, mit der schon immer ganz viel gearbeitet wurde, auch in der Frauenheilkunde. Und so lässt sich das eben zurückführen auf die Geschichte, die wir kennen, bis hin zum Ursprung. Und wenn wir über den Ahnenkontakt sprechen, mit den Ahnen kommunizieren wollen, gibt es einen Brauch, der wahrscheinlich nie so richtig ausgestorben war, der immer wiederkehrt und auch heute noch ganz präsent ist. Und das ist das Orakeln. Und ich bin mir ganz sicher, dass du eine Art des Orakelns kennst, vielleicht das Orakeln mit einem Kartendeck. Im Jahreskreisfeste Workbook gibt es ja jetzt auch eines zum selber ausschneiden und ausmalen und natürlich den erweiterten Botschaften dabei. Und im Schamanismus haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten zu orakeln. Ich mache das total gerne mit Waldgegenständen, mit Steinen. In Südamerika gibt es zum Beispiel die Coca-Blätter, es gibt die Variante der Maiskörner und es geht beim Orakeln immer darum, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Und mit diesem Orakel hat man eben die Ahnen sprechen lassen. Das heißt, man erhofft sich die Antworten und die Ahnen sprechen durch das Orakel zu uns. Aber das Orakeln war nicht irgendwelchen Gelehrten oder irgendwelchen Heilern vorbehalten, sondern das konnte jeder machen. Und es hat auch jeder gemacht, denn es gab ja keinen Zweifel daran, dass die geistige Welt und die Ahnenwelt zu uns sprechen. Es gab zum Beispiel auch diesen Brauch, dass man einen Apfel schält und die Schale hinter sich wirft und dann das Bild interpretiert, wie die Schale gefallen ist. Oder dass man Nüsse auf eine Herdplatte gelegt hat, also auf eine heiße Herdplatte gelegt hat. Und wenn es dann zersprungen ist, dann war es ein Ja, und wenn es braun geworden ist, dann war es ein Nein als Antwort. Also da ging es auch um Partnerschaft, da ging es um Liebe zueinander. Hat man den Segen von den Ahnen für die bevorstehende Hochzeit und so weiter. Also du merkst, das war so wichtig, man hat damals nichts dem Zufall überlassen, sondern man hat ganz oft die Geisterwelt und die Ahnen mit einbezogen. Und überhaupt kamen ganz viele Gedanken von Geistwesen, Visionen und so weiter. Und wenn wir uns das jetzt auf unsere Welt übertragen und blicken mal nach draußen, die Welt ist schon verhüllt in ihrem Sterbekleid, ne? Das Laub fällt und es ist schon kaum noch was an den Bäumen. Das Leben geht unter, es zieht sich zurück, es ist neblig, es ist trüb und es wird auch nichts mehr geerntet, weil die Pflanzen überhaupt nicht mehr die Kraft haben, irgendetwas aufzunehmen. Denn die Sonne ist einfach zu schwach geworden und die Pflanzen können keine Öle mehr bilden, ne? Keine ätherischen Öle, keine Wirkstoffe mehr bilden. Und da haben wir auch ein Bild dazu. Du hast bestimmt im Bereich der Weihnachtsdekoration mal dieses Bild eines Hirschen gesehen, der in seinem Geweih die Sonne trägt. Und dieser Hirsch, der wird ja in die Unterwelt gezogen, als symbolischer Untergang der Sonne und kommt dann erst mit dem Julfest im Dezember zurück. Also es gibt ganz viele verschiedene Bilder, wobei der Hirsch natürlich bei uns hier gut passt, ne? Aber auch die Sonne kann immer wieder in verschiedenen Bildern erscheinen, denn es gibt auch die Sonne zum Beispiel als den Bären im Märchen Schneeweißchen und Rosenrot, ne? Oder in der griechischen Mythologie das Blumenmädchen, das von Pluto unter die Erde gezogen wird. Also da gibt es ganz viele Gestalten, die die Sonne angenommen hat. Aber ich möchte jetzt langsam mit dir auf den Punkt kommen, wie du diese Zeitqualität für dich nutzen kannst. Denn es geht ja um die Innenschau, zu schauen, was sich da alles auftut. Und es geht vor allen Dingen auch darum, jetzt ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieses ehrlich zu sich selbst sein, das fällt manchmal nicht ganz so leicht, oder? Es gibt übrigens in 3 Wochen ein wunderschönes Retreat hier bei uns in Mittelfranken. Wenn du teilnehmen möchtest, schau auch mal in die Shownotes. Wir tauchen 4 Tage in ein Tiny House Dorf ab, ganz für uns alleine, gehen richtig tief in das Thema Blockaden, Ehrlichkeit zu uns selbst. Und das mit ganz viel Ritualarbeit, schamanischen Ritualen, Zeremonien. Und da sind Methoden dabei, die sprengen so einige Systeme. Und es ist einfach eine unglaublich transformierende Zeit. Also wenn du das Gefühl hast, du willst da echt mal was loswerden, weißt vielleicht gar nicht, was es ist und willst dich da einmal komplett resetten, dann ist das was für dich, glaub mir. Ich freue mich so mega darauf, sind schon 7 Teilnehmer dabei. Ein paar wenige Plätze gibt es noch, also schau in die Shownotes, da packe ich dir den Link rein. Und um wieder anzuknüpfen an den Dingen, die wir jetzt tun können, es geht auch darum, mal zu schauen, was wir dieses Jahr schon gehen lassen mussten. Welche Ansprüche muss ich jetzt fallen lassen? Weil es mir vielleicht nicht mehr gut tut, so wie es ist. Welche Dinge sind gestorben in meinem Leben? Vielleicht auch welche Menschen sind gestorben oder aus meinem Leben ausgetreten? Was hat es mit mir gemacht? Von welchen Dingen muss ich mich trennen? Was tut mir nicht mehr gut? Was kostet mich so viel Energie, dass ich es aufrecht halte? Energie, die ich für viel Sinnvolleres, viel Gewinnbringenderes im Sinne von persönlichem Gewinn einsetzen kann. Und wozu kann ich den Segen meiner Ahnen erbitten? Das ist auch ein ganz kraftvoller Aspekt im Retreat jetzt im November. Und ich möchte dir nur ein Beispiel von mir geben, was mir letztes Jahr so unglaublich geholfen hat, was ich aktiv angewendet hatte. Ich habe etwas in meinem Leben mit durchgezogen, weil ich glaubte, ich müsste es machen. Und als ich in diese Samhain-Zeit wirklich bewusst eingetreten bin, kam mir die Erkenntnis wieder, dass ich meiner Mutter ein Versprechen gegeben habe, kurz bevor sie verstorben ist. Und es hat unterbewusst so stark in mir gearbeitet, mich so stark blockiert, dass ich diese Situation nicht auflösen konnte. Und so bin ich da eben reingegangen und habe darum gebeten, dass dieses Versprechen wieder aufgehoben wird. Es ist ja Energie, es ist egal, zu welcher Zeit wir diese Energie wieder in Bewegung bringen. Und so können wir auch Versprechen, Gelübde wieder auflösen, karmische Verbindungen wieder auflösen. Und es ist möglich, also du kannst mit deinen Ahnen sprechen, als wenn sie da wären und um ein Zeichen bitten. Und du wirst merken, dass dieses Zeichen zu dir kommen wird und genau solche Themen dadurch eben aufgelöst werden können. Das ist die Zeitqualität. Das sind die Fragen, die wir uns stellen dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Innenschau und mögest du Frieden finden in dieser Zeit, Frieden in dir, für dich und letzten Endes auch für uns alle. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es Zeit ist für eine intensive Innenschau, dass es Zeit dafür ist, Altes sterben zu lassen, dann melde dich zum Retreat an, 20. bis 24. November 2024 in Neumarkt in der Oberpfalz. Denn da geht es genau darum, Altes loszulassen, Altes abzuwerfen, Blockaden zu sprengen, Verbindungen zu lösen und die Kraft unserer Ahnen mal wirklich zu spüren. Denn das sagt sich immer so leicht, oder? Aber wie es sich wirklich anfühlt, das wissen die wenigsten von uns. Alles Liebe zu dir, deine Carina. Stopp, warte noch kurz. Wenn du jetzt noch tiefer in das Thema Jahreskreis eintauchen möchtest, mit wunderschönen Übungen, mit Journaling-Fragen, mit Ritualen, dann hol dir jetzt noch schnell das Workbook, was ich dir jetzt in den Shownotes verlinke, passend zu dieser Podcast-Episode und tauch noch tiefer ein in die aktuelle Zeitqualität. Und dazu gibt es noch eine wunderschöne geführte Meditation, die dich jetzt noch näher an dieses Thema ranführt. Den Link findest du in der App, in der du gerade diese Episode hörst, unterhalb von der Podcast-Beschreibung. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude und eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Jahreskreisfest. Deine Carina.